Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Dankeschön. Ich bin stolz, dieser Familie anzugehören. Dankeschön, dass es euch gibt. In der Schrift steht, Jesus sagt, man lacht mit den Lachenden und weint mit den Weinenden. Wir haben heute am Anfang erstmal das Letztere getan. Ich hoffe, dass wir auch genauso wieder viele Zeiten haben, wo wir miteinander lachen können. Ich glaube, es gehört einfach zum Leben und es gibt Theologien, die gehen immer vom Sieg aus, alles Sieg, alles Sieg, und ich wäre ja herzlich froh, es wäre so, aber das ist uns nicht für die Erde verheißen, sondern der Sieg, den hat Jesus errungen und der Sieg wird an vielen Stellen sichtbar und an vielen Stellen noch nicht. Und John Wimber hat das immer so gesagt, Kingdom now but not yet. Also das Königreich Gottes ist hier, aber irgendwie auch noch nicht. Und mir ist es wichtig, dass wir das verstehen. Und für uns ist das kein Schutzmäntelchen, das noch nicht. Und wir versuchen da nicht zu erklären, sondern es bleibt bei uns eine Frage offen. Und das Gute an Fragen ist, wenn man sie Gott stellt, man kriegt irgendwann eine Antwort. Hört ihr mich? Das Gute ist, wenn ihr Gott eine Frage stellt, werdet ihr eine Antwort bekommen. Und das ist etwas, wo wir uns einfach auch an manchen Stellen gedulden müssen. Und dennoch ist das ganze Wort Gottes, so wie es uns übermittelt wurde, ist die Wahrheit. Sicherlich müssen wir weise sein, es auszulegen, weise es zu gebrauchen und nicht unweise. Aber es ist nichts von dem, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt mal, Himmel und Erde werden vergehen, aber kein Strichlein von meinem Wort. Und das ist für mich etwas, wo mich immer wieder hochhält und ich weiß ganz genau, wir werden weiter für die Kranken beten, wir werden weiter darum ringen, wenn Gott es uns sagt, dass Tote auferstehen. Und mir ist immer wieder aufgefallen, Jesus hat 3 Tote auferweckt und nicht 300.000. Und mir ist es immer wichtig, dass wir verstehen, die Bibel geht nicht von, wir müssen immer siegen und wir müssen alles verstehen aus, sondern sie geht auch von dem Schmerz aus, den wir tragen müssen. Und deswegen sollen wir weinen mit den Weinenden und lachen mit den Lachenden. Wenn wir uns jetzt richtig in die Rolle von Benjamin versetzen könnten, dann wäre Lachen unser Ding. Das, wie meine Mutter vor 3 Jahren gestorben ist, da war für mich einer der großen Tröste. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meiner Mutter gehabt, dass ich mir vorgestellt habe, sie tanzt jetzt. Warum? Ja, weil sie das so gerne gemacht hat. Und sie war immer ärgerlich, dass sie das nicht mehr konnte. Und da habe ich gedacht, und jetzt kann sie es wieder. Und vielleicht müssen wir das auch manchmal so sehen, dieses Leben hier. Und das ist eigentlich die ernste Botschaft dahinter. Dieses Leben ist ein Durchgangsstadium. Dieses Leben ist nicht der Endpunkt unseres Glaubens, sondern maximal der Anfang unseres Glaubens. Aber es ist nicht der Endpunkt. Wir leben von der Ewigkeit her. Wir leben von der Wirklichkeit Gottes her. Die Zeit, in der wir leben, das hatte ich letzte Woche gesagt, ist eine geschaffene Zeit. Es ist eine Zeit, die einen ersten Tag hat und die einen letzten Tag hat. Und der Himmel, den wir heute sehen und die Erde, die wir heute sehen, sagt die Bibel, die wird zusammengerollt werden wie ein veraltetes Skript. Und die Erde wird gereinigt werden im Feuer. Die wird nicht vernichtet werden, aber die wird gereinigt werden im Feuer. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben und auf der Gerechtigkeit wohnen wird, in dem kein Schmerz, kein Geschrei, keine Trauer mehr sein wird, in dem Herrlichkeit sich an Herrlichkeit reicht. Das ist, was die Bibel sagt. Und dazu hat Gott uns berufen zu seiner ewigen himmlischen Herrlichkeit. Das müssen wir hören. Gott hat uns berufen zu dieser Herrlichkeit, die kein Ende mehr hat, zu der Schönheit, die kein Ende mehr hat. Und das Beste daran, das fängt jetzt schon an. Es ist nämlich schlechte Theologie, den Leuten zu sagen, das alles kann erst im Himmel stattfinden. Heilung gibt es erst im Himmel. Trost gibt es erst im Himmel. Befreiung gibt es erst im Himmel. Wiederherstellung gibt es erst im Himmel. Das ist eine Lüge. Sondern Gott sagt, es fängt jetzt an. Jetzt ist die Stunde, wo Jesus gekommen ist in die Finsternis, dass die Menschen eine Hoffnung haben. Und das ist auch der Grund, warum ich heute am Palmsonntag, wir müssen wissen, dieser Palmsonntag, wo wir eben dieses Feiern von, dass Jesus nach Jerusalem einzog, das hat wirklich den Hintergrund des Himmels. Wir wollen himmlische Zustände mit Jesus auf Erden ausbreiten. Ich bin immer versucht zu sagen, den Himmel auszubreiten. Und wenn ich das sage, meine ich das auch in der Differenzierung, dass ich weiß, dass eben der Himmel auch noch seine Fortsetzung oder seine Vollendung erst dort hat. Ja, aber es ist für mich schon Himmel. Manchmal ist Himmel für mich ein Glas Rotwein und ein guter französischer Käse. Ja, also ich bin damit wenig zufrieden. Aber ich wollte sagen, es gibt schon jetzt Momente, wo wir Himmel schmecken. Ich schmecke natürlich ganz anders Himmel, wenn ich sehe, dass Menschen, die blind waren, plötzlich durch ein Gebet wieder sehen können. Dann hat der Himmel für mich zugeschlagen. Ich merke, wenn Menschen, die völlig verzweifelt waren, die keine Hoffnung mehr hatten, und wir gehen zu Gott und sie stehen auf und sagen, ich werde es wieder versuchen und ich werde diesmal durchbrechen und sie sind dann siegreich, dann ist das für mich Himmel. Und wenn ich merke, dass Leute inmitten von Katastrophen, wo es ihnen nicht gut geht, wo alles gegen sie spricht, wo im Grunde genommen quasi die Botschaften des Hiobs an ihnen heranlaufen, sie stehen plötzlich auf und sagen, und dennoch will ich jetzt Gott loben und preisen, will ihn anbeten, will ihn hochheben, denn ich weiß, dass das, was ich jetzt sehe, nicht die letzte Realität ist, sondern eine vorübergehende Realität. Dahinter steckt die Herrlichkeit Gottes. Dann ist das für mich Himmel. Als Jesus auf dieser Erde war, zog er ein nach Jerusalem. Und wir lesen in Markus 11, 1 bis 3 und 7 bis 11. Und als sie in Jerusalem Bethphage und Bethanien gegen dem Ölberg hin nähern, sendet er zwei Jünger und spricht zu ihnen, geht in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich, wenn ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Die Geschichte geht, erklärt dann die näheren Konditionen, die kennen die einen, die anderen sollten es nachlesen, wenn sie denn möchten, das steht also wie gesagt in Markus. Und es geht weiter, und sie bringen das Fohlen zu Jesus und legen ihm ihre Kleider auf, und er setzt sich drauf, und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber Zweige, die sie auf den Feldern abschnitten, und vorangehend und nachfolgende riefen, Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters Davids, Hosianna in der Höhe. Und er zog in Jerusalem ein in den Tempel. Und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit den Zwölfen nach Bethanien hinaus. Also Jesus kommt durch dieses Tor, was wir hier sehen, das ist natürlich nicht mehr das Originaltor, aber es steht an der Stelle, wo dieses Tor war. Und es ist, nennt sich im Volksmund das goldene Tor. Wir werden gleich lernen, dass die Israelis, die Juden, es anders nennen. Die nennen das nicht goldenes Tor. Durch dieses Tor geht Jesus hinein. Es ist tatsächlich der direkte Eintritt, der Einstieg in den Tempelbezirk. Und dort geht Jesus hinein. Und es ist schon ziemlich spät. Es hat schon viel passiert an dem Tag. Und dort verrichtet er die nächsten Tage. Denn dieser Einzug nach Jerusalem in diesen Tempel fand ja statt eine Woche vor Ostern, eine Woche vor seiner Auferstehung, 4 Tage vor seinem Tod. Und in diesen 4 Tagen, der muss vollgepackt gewesen sein, jeder Tag. Denn gerade Johannes schreibt über diese 4 Tage nachher 6 oder 7 Kapitel. Ja, also es ist wirklich vollgepackt mit Ereignissen. All die Geschichten, das hohe priesterliche Gebet, all die Dinge, die wir zum Teil auch so schwer schätzen, sind alle in dieser Woche gesprochen worden. Und deswegen, es war wirklich eine kompakte Woche, eine Woche, in der Jesus richtig noch eins draufgelegt hat. In dieser Woche, Jesus ging durch dieses Tor hier ein, als erstes, und dieses goldene Tor heißt im Hebräischen Shaar HaRachamim, Tor des Erbarmens. Das ist das Tor des Erbarmens, durch das Jesus einzog. Und wir müssen es sehen in der Reihenfolge. Vorher war er auf der anderen Seite und dort steht heute eine Kirche, die heißt die Tränenkirche, die soll an dem Ort stehen, wo Jesus gegenüber von Jerusalem geweint hat über Jerusalem und sagt: Jerusalem, ich wollte dir so oft erklären, was zu deinem Heil dient. Ich wollte dir helfen, zu erkennen, was wirklich deine Rettung ist, aber du hast nicht gewollt. Und für mich ist es umso stärker, umso sinnvoller, umso kraftvoller, dass er jetzt ausgerechnet durch das Tor des Erbarmens einzieht. Verstehen wir? Also das ist Synergie. Viele sinnbehaftete Hintergründe. Da ist ganz viel Sinn dahinten. Jesus zieht durch dieses Tor des Erbarmens ein. Was auch noch die drei ersten Evangelisten schreiben, ist, dass er in der Woche im Tempel aufgeräumt hat. Er hat die Händler nochmal rausgeworfen und hat gesagt: Dieses Haus soll ein Bethaus sein, ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Also er hat sich beliebt gemacht auf allen Kanälen in dieser Woche. Die einen hat er so geärgert, die anderen so. Also auch die Businesswelt war gegen ihn anschließend. Also wirklich. Aber er wollte, dass das Haus Gottes gereinigt ist. Und interessant ist, dass dieser Einzug von Jesus, auch die Form, dass er auf einem Fohlen reitet, also auf ganz jungen Esel, das war ja kein Fohlen, sondern ein junger Esel, das ist vorausgesagt in Sacharja 9, Vers 9, da steht: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Genau diese Prophetie erfüllt Jesus an diesem Tag. Der Punkt ist, es geht noch weiter, es wird noch prophetischer, denn wenn wir schauen, wo dieses Tor heute, dieses goldene Tor oder dieses Tor des Erbarmens, hat ja eine merkwürdige Eigenart. Ich schalte vielleicht gerade nochmal zurück. Wie ihr seht, ist die Tür vermauert. Und man weiß nicht genau, wie lang die vermauert ist, aber die ist schon sehr lange vermauert. Und dass sie vermauert hat, macht nicht so viel Sinn. Ihr wisst, ein Stadttor, das man zumauert, ist nicht unglaublich sinnvoll. Sondern eher, warum macht man sowas? Wozu baut man das und macht es dann wieder zu? Und der Text, den wir jetzt gleich lesen, der gibt uns eine Erklärung, wenn man versteht, dass das einen Zusammenhang hat. Hesekiel 44, 1 und 2 sagt nämlich: Und der Engel, müsste hier stehen, führte mich zurück auf den Weg zum äußeren Tor des Heiligtums, das nach Osten ist. Dieses Tor des Erbarmens ist Richtung Osten vom Tempel aus gesehen. Das nach Osten weist, das aber war verschlossen. Und der Herr sprach zu mir: Dieses Tor soll verschlossen sein, es soll nicht geöffnet werden und niemand soll durch es hineingehen, denn der Herr, der Gott Israels, ist durch es hineingegangen und es soll verschlossen werden. Hammer, oder? Der Hesekiel hat 600 bis 700 vor Christus gelebt und sagt voraus, dass dieses Tor, durch das Jesus, der Herr, der Gott Israels, einziehen wird, dass das verschlossen wird. Und das deutet auf unsere Zeit, wo dieses Tor verschlossen ist. Und interessanterweise, die islamischen Herrscher haben dieses Wort sehr ernst genommen. Denn die haben das erst recht verschlossen. Und dann haben sie eins gemacht, sie haben vorne dran Gräber gelegt. Da sind ein Haufen Gräber vorne dran, in der Hoffnung, dass man damit zum Beispiel auch die jüdischen Priester fernhalten kann. Was funktioniert? Wir hatten das letzte Mal den Bezug zwischen rein und unrein, wenn ihr euch vielleicht daran erinnert. Man wird unrein, wenn man einen Toten berührt, nach alten testamentarischen Glauben. Im Neuen Testament ist das anders. Ja, da berührt der Lebendige die Toten und die werden lebendig. Also so gesehen würde die Methode nicht klappen bei Jesus, wenn er käme. Er würde da durchgehen und die Jungs würden gleich mitkommen. und die Mädchen. Weiß ja nicht, wer da begraben ist. Wir sehen hier oben rechts dieses Bild, wie es damals der Eingang in den Tempelbereich war, durch so ein Tor, vermutlich ähnlich. Das ist das Modell, was in Jerusalem steht. Das ist immer so eine Sache unter uns. Keiner weiß genau, wie es ausgesehen hat, aber man könnte es sich so vorstellen. Da zog Jesus ein. Und das war gerade über von dem Tempelbereich und dort vorne dran war jede Menge los. Jetzt gibt es die Stelle in Hesekiel 47, die ich nicht vorlese, weil wir die in der Gemeinde schon sehr häufig besprochen haben. Diese Stelle in Hesekiel 47, 1 bis 12, dort spricht die Bibel von folgender Sache. Dieser Engel führt den Hesekiel weiterhin raus nach Norden, dann rum, außen rum auf die andere Seite des verschlossenen Osttors. Und aus diesem Tor kommt ein Rinnsal, das vom Tempel ausgeht. Er beginnt es zu sehen vor dem Tempel und es geht quer über den Tempelhof, hinten durch das Tor, drückt sich durch die Mauer und kommt draußen als Bächle raus. Und dieses Bächle hat es in sich, weil innerhalb von 2 Kilometern wird es zu einem reißenden Strom, in dem kein Mensch mehr stehen kann, nur noch schwimmen kann. Was da oben auf dem Berg im Kidrontal außerordentlich schwierig ist. Was uns wiederum zeigt, hier ist etwas prophetisch gemeint, was wir wahrscheinlich nicht wörtlich nehmen sollten. Sondern in prophetischer Weise sagt der Hesekiel, hier aus diesem Tempel, aus dem Ort, an dem Gott wohnt, kommt ein Strom heraus. Dieser Strom hat unglaubliche Eigenschaften, denn überall, wo er hinkommt, wird alles lebendig. Und das können wir, wenn wir in Hesekiel 47, 1 bis 12 nachlesen oder in der Offenbarung 2, 1 bis 5, steht witzigerweise in Offenbarung ja der gleiche Strom drin, dort aber ohne Tempel, sondern kommt direkt unter dem Thronstuhl Gottes hervor, weil dort kein Tempel in der zukünftigen Welt mehr nötig ist. Und da heißt es dann, wenn ich das zusammensetze, und er zeigte mir, das ist jetzt erst der Offenbarungstext, er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Und ich bin gesprungen dann nach Hesekiel und da heißt es, überall wohin der Fluss kommt, wird es leben. Das heißt, in prophetischem Bild ausgedrückt, sagt Gott, alles, was von mir kommt, wenn wir das zu den Menschen bringen, wird es Leben erzeugen. Und dieses Leben ist Leben, das seinen Ursprung im Himmel hat. Das ist das Leben, das einen Ursprung in der Herrschaft Gottes hat. Bisschen schwer zuerst zu verstehen, aber genau darum geht's. Tempel ist ja immer gemeint als das Haus Gottes, wo dieser ewige Gott, der unsichtbar ist, der in einer Welt wohnt, zu der wir nicht einfach Zutritt haben, dort, wo dieser Gott wohnt, dort geht von ihm aus dieser Strom und dieser Strom hat die Eigenschaft, Leben zu bringen, wo immer er hinkommt. Um zu verstehen, was das alles zu beinhaltet, könnten wir wahrscheinlich ein ganzes Leben verwenden. Da wir nicht so viel Zeit im Moment haben, unser ganzes Leben jetzt hier zu verbraten, fangen wir mal mit ein paar Begriffe an, die zu Gott direkt zugeordnet werden. Gott ist nämlich ein Gott des Friedens. Das heißt, überall, wo dieser Strom Gottes hinkommt, breitet sich Frieden unter den Menschen aus. Und das ist wirklich eine der Signifikanten. Da, wo der Strom Gottes hinkommt, geschieht Frieden, zunehmender Frieden. In einer Welt, die den Frieden nicht kennt und nicht lieb hat zum Teil. Dann überall, wo Gott hinkommt, dieser Strom von Gott breitet sich Trost aus unter den Menschen. Menschen, die Schicksalsschläge erlitten haben, die Schreckliches mitgemacht haben, erleben plötzlich, wie Trost in ihrem Leben wächst und wie sie merken, dass sie in ihrem tiefsten Herzen getröstet werden. Und dann geht's weiter. Gott ist ein Gott der Freiheit. Gott hat gar keine Lust, den Menschen das Leben zu verbieten. Er hat das Leben geschaffen. Er möchte ihnen ein gutes Leben schenken, das echt Leben, die Qualitätsbezeichnung gutes Leben auch verdient. Nicht irgendein Leben, wo wir rennen nach einem Vergnügen und einem Höhepunkt nach dem anderen. Dieses Leben, wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten von uns, wir alle haben da drin schon gelebt. Ich meine, lasst es uns Mick Jagger sagen, I can't get satisfaction, ich kann keine Befriedigung finden. Egal, was ich ausversuche. Es ist nicht das, was mir wirklich die Freiheit bringt. Es ist nicht das, was mich wirklich frei macht. Freiheit hat mit dem, was ich habe und nicht habe, mit den Rechten, die ich lebe oder nicht lebe, überhaupt nichts zu tun, sondern Freiheit beginnt in unserem Herzen. Und wenn du in deinem Herzen nicht frei bist, bist du nirgendwo auf dieser Erde frei, egal welche Zustände du hast. Deswegen, da wo der Geist Gottes in unser Herz hineinkommt, entsteht erstmal Freiheit in unserem Herzen. Und dann ist ein Mensch, der im Gefängnis sitzt, weil er eingesperrt ist für seinen Glauben, freier als der Typ, der von einer Party zur anderen hoppelt und nichts mehr findet, was ihn noch überhaupt anmacht. Und deswegen, wir müssen verstehen, Freiheit ist was ganz Besonderes und das kommt von Gott. Hoffnung. Gott hat in jeder Situation für uns die Hoffnung. Darüber haben wir viel geredet in letzter Zeit, weil ich glaube, dass Gott das zu uns spricht. Wir sollen ein Ort sein, an dem Menschen sonntags kommen und Hoffnung für ihr Leben schöpfen. Denn es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung der Heilung. Und zwar weiß ich das, weil ich glaube, dass Gott heilt. Nicht immer, aber immer öfter. Und ich werde alles tun, dass es immer öfter geschieht. Und ich hoffe, ihr seid mit mir. Und wir wollen, dass diese Hoffnung, dass einer sagt, ich bin bis oben hin verschuldet, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Und dann sage ich dir, Gott weiß. Gott weiß. Und Gott hat Hoffnung für dich. Und Gott weiß, wie dein Leben ausgehen kann. Gott wird eine Tür öffnen, wo du noch keine siehst. Warum sage ich das? Weil das Zweckoptimismus ist Quatsch. Weil ich weiß, an wen ich glaube. Ich glaube, dass ich der lebendige Gott, dass der so ist. In der Bibel steht mal drin, werft eure Hoffnung nicht weg, weil ich sag's mit meinen Worten, weil ich es belohnen werde, sagt Gott. Ich werde belohnen, wenn du deine Hoffnung auf mich richtest. Und dann geht es weiter, Lebensfülle. Für mich immer faszinierend, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben in Fülle habt. Ich will für euch alle Lebensfülle, nicht ein bisschen. Christen sind manchmal bekloppt bescheiden. Entschuldigung, wenn ich das sage. Wir schaffen das, in einer wunderschönen Welt uns wegzuschließen und haben das Gefühl, das gefällt Gott. Ehrlich gesagt, ich habe nicht so viele Finger, die ich mir da am Kopf kratzen will. Gott hat alles geschaffen, sagt Paulus, damit wir es genießen. Ja, du darfst keinen Wein trinken. Ja, wo steht das denn? Jesus hat 600 Liter Wein gemacht, wo schon alle besoffen waren. Ich meine, hallo? Wir müssen diese blöden, menschenlebensbeschränkenden Dinge hinter uns lassen, weil Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben im Überfluss, überfließend. Das Markenzeichen, die unser Gott gibt, ist Überfluss. Nicht nur ein bisschen, sondern Überfluss. So ist unser Gott. Und dann, Gott ist unser Arzt. Jahwe Rapha. Es gibt einen Gottesnamen. Gott hat einige Namen in der Bibel. Und einer davon heißt Jahwe Rapha. Und ich fand es neulich so witzig. Irgendjemand hat gesagt, ein Atheist kam und sagt, ich glaube nicht an Gott, mein Name ist Raphael. Da kann ich mich wegschmeißen. Weil Jahwe Rapha heißt Gott des Arztes, Gott der Hilfe. Mann, du heißt schon, wie du glauben solltest. Gott ist der Gott, der uns Leben gibt. Gott ist der Gott, der uns zum Licht führt, der uns heilt. Und nicht nur unseren Körper. Die meisten Leute, nicht böse nehmen, haben es doch an der Klatsche. Ganz ehrlich, wir ticken doch alle nicht mehr ganz gesund. Und es ist doch so hilfreich zu wissen, dass Gott bereit ist, mich zu heilen und dass er mir beibringt, wie ich mit Freude in den Spiegel gucke und sage, hey Junge, du siehst einfach geil aus. Ja? Ich wollte mir ja jetzt eine Antenne hier wachsen lassen, habe dann gedacht, sieht blöd aus, habe ich sie wieder abgebrochen, aber nein, Quatsch. Es ist doch toll, wie Gott unsere Seele heilt, wie er aus kleinen Leuten große Leute macht, obwohl sie nicht gewachsen sind. Wie Gott es hinkriegt, dass wir uns zu Hause fühlen, in uns selbst. Und ich bin berauscht von einem Gott, der unser Arzt ist, der sagt, ich bin dein Arzt. Selbst wenn ich durch Mediziner heile, bin ich immer noch dein Arzt. Und das Letzte, Gott ist unser Heil. Das heißt, Gott hat für uns einen Plan, dass alles heil wird. Er ist derjenige, der alles zur Versöhnung in uns bringt. Das ist Gott und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ich habe mal gehört, jemand hat sich die Mühe gemacht, nur alleine die Namen Gottes, also Namen sind ja nach der Bibel her wie eine Funktionsbeschreibung. Wenn du einen Namen in der Bibel hast, dann beschreibt es oft dein Wesen. Ja, Beispiel ist zum Beispiel Jakob. Jakobs Name bedeutet, der an die Stelle eines anderen tritt. Das war Programm in seinem Leben. Ja, er hat seinen Bruder um die Erbschaft gebracht und wurde selber Erbe. Also er trat an die Stelle eines anderen. Das war Programm, Jakob. Und dann hat Gott gemeint, jetzt wird es Zeit, dass ich dich umbenenne, ich nenne dich Israel. Was heißt Streiter Gottes? Die Hand Gottes. Also Namen sind Programm. Und wenn Gott 365 verschiedene Namen in der Bibel hat man mindestens gefunden, dann heißt es, für jeden Tag einen Namen, an dem wir herausfinden können, wie Gott ist. Und das ist doch großartig. Einem solchen Gott folgen wir. Einem solchen lebendigen Wasser folgen wir. Und dieses lebendige Wasser kommt in die Welt. Und jetzt dürft ihr dreimal raten. Dann müsst ihr Folgendes machen. Es gibt eine Bewegung, von die bitte ich euch jetzt zu tun. Nehmt mal bitte eure rechte Hand hoch. Streckt den Zeigefinger aus. So. Und dann nimm mal das und mach so. Dieser Strom Gottes kommt nämlich in die Welt durch den, auf den du jetzt zeigst. Weil das ist genau dieses Programm der Bibel. Du bist derjenige, der die Hoffnung in diese Welt bringt. Du bist derjenige, der die Heilung in diese Welt bringt. Du bist derjenige, der den Trost Gottes zu den Menschen bringt. Das ist deine Aufgabe. Und du gehörst zu diesem wunderbaren Strom des Heiligen Geistes. Und dein Auftrag ist es, bis an die Enden der Erde zu gehen und zu verkünden, dass der lebendige Gott einen Sohn hat, der Jesus Christus heißt, und jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Amen. Es ist unsere Aufgabe, den Himmel auf Erden auszubreiten. Unsere Aufgabe, himmlische Zustände herzustellen. Dafür hat er uns erlöst. Dafür hat er uns berufen. Und wir können mitten in unseren eigenen Nöten und Ängsten, wenn wir mal zwischendrin Zeit haben, mal nicht gerade über uns selbst nachzudenken. Ich weiß nicht, ob jemand dieses Problem hat. Ich kenne es. Also falls du mal eine Unterbrechung da drin hast, selbst Opfer zu sein, selbst ganz fürchterlich drauf zu sein, wäre es die Möglichkeit, dass du das Licht ausbreitest in deinen Umgebung und Menschen inmitten von Trauer Freude vermittelst. Und die denken, das kann doch nicht wahr sein, weil du den Strom des Lebens bringst. Ich kann mich damals erinnern, wie Benjamin geboren wurde. Hast du, Ramona, glaube ich, zwei Menschen zu Jesus geführt, weil sie dich trösten wollten, dass dein Kind Down-Syndrom hat. Stimmt doch, oder? Das ist den Himmel ausbreiten. Und lasst uns endlich aufhören, uns zu bemitleiden, weil Gott hat so viel Mitleid, dass es wirklich, es ist, als wenn du mit einem Eierlöffel Wasser ins Meer trägst, damit ein bisschen Wasser ist. Das Meer voll Mitleid ist von Gottes Herzen ausgegangen zu dir. Du brauchst deinen Eierlöffel nicht mehr. Du kannst dich baden in Gottes Mitleid. Und das ist umfassend und vollständig. Aber du kannst verkünden, dass du einen Gott gefunden hast, der dich tröstet. Und das ist so wichtig, dass wir das lernen. Dass wir die himmlischen Zustände, egal wo wir sind, egal in welchem Zusammenhang es ist, wir immer danach streben, diesen Strom Gottes zu den Menschen zu bringen. Denn immer dann, wenn dieser Strom die Menschen berührt, dann werden sie leben. Den Himmel auf Erden bringen, das ist Jesus' Business. Und das heißt von ihm, Apostelgeschichte 10, Vers 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat. Er tat Gutes. Was heißt Wohltat? Ja, Wohltat heißt dem Wohltun, dem man begegnet. Genau das zu tun, was dem gut tut. Der umherging und wohltat und allen heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Jesus hat diesen Strom gelebt in seinem Leben. Wir müssen diesen Frieden, den Frieden muss man dahin bringen, wo der Krieg ist. Soziale Gerechtigkeit muss man hinbringen, wo soziale Ungerechtigkeit ist. Heilung muss man hinbringen, wo die Kranken sind. Das Evangelium muss man hinbringen, wo die Menschen sind, die Jesus Christus nicht kennen. Also unsere Aufgabe ist, diesen Dienst Jesu zu tun. Letztendlich ist im Himmel auspreisen Liebe leben. Und ich möchte dafür plädieren, dass wir das immer tun, überall und vor allem jetzt. Nicht morgen. Jetzt. Immer jetzt. Was gibt es jetzt an Liebe, dass ich leben kann? Wo kann ich jetzt den Himmel ausbreiten? Das ist keine philosophische Frage. Das ist was ganz super Praktisches. Das ist das, was ich jetzt tun kann, wenn mir ein Mensch gegenübersteht. Was kann ich tun, damit er Liebe erlebt? Was kann ich tun, damit er mit Gott in Berührung kommt? Dass er dieses Leben bekommt. Und das ist immer jetzt. Denn merkwürdigerweise ist das das einzige Jetzt, was wir wirklich leben können, dass wir es jetzt tun. Und deswegen möchte ich einladen, dass wir uns verschwören. Ich möchte, dass wir eine Verschwörung machen. Eine weltumfassende Verschwörung. Wir verschwören uns gegen das Böse. Wir verschwören uns gegen Hunger, gegen Armut, gegen Krankheit und Bosheit. Wir verschwören uns gegen eine Welt, die vom Teufel geprägt ist und sagen, wir bringen den Sohn Gottes bis an die Enden der Erde. Amen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe.